Wir sind im Prediger, Kapitel 8. Und ich habe mir wirklich gedacht, was für ein trostloses Leben mit einer Perspektive unter der Sonne. Als ich da heute studiert habe und gelesen habe, im Prinzip immer wieder wiederholt sich die Trostlosigkeit und die Sinnlosigkeit und die Perspektivenlosigkeit und es macht alles irgendwie keinen Sinn. Wir können nicht alles verstehen, was hier passiert unter der Sonne. Und darum geht es eigentlich in dem Kapitel und ich denke auch noch weiter ins Kapitel 9. Wir wissen erstens nicht alles und dann zweitens, wir können nicht alles verstehen. Es macht nicht alles Sinn. Ist nicht alles so, wie es sein sollte, wie wir es in unserem Herzen haben. Auch Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und deswegen empfinden wir als ewige Menschen, sehnen uns nach echter, wahrer Gerechtigkeit. Und dass alles wirklich richtig ist, dass alles wirklich perfekt ist und in Ordnung ist. Und irgendjemand hat mal gesagt, im Herzen sind wir alle Perfektionisten. Und ich glaube, in diesen Kapiteln hier spüren wir so ein bisschen diese Verzweiflung von König Salomo, dass er die Welt beobachtet und es einfach nicht so ist. Es ist nicht perfekt, es entspricht uns nicht vollkommen unserem Herzen, das, was in unserem Herzen ist. Es ist nicht alles verständlich und es scheint manches so widersprüchlich zu sein. Und es ist so trostlos. Und ich bin so dankbar, wirklich, dass wir mit dieser ewigen Perspektive leben dürfen. Ich habe diese Strophe von diesem Lied wirklich angesprochen. Wenn mal vor dir stehen, Herr, oder du vor uns stehst, dann weiß ich, du liebst mich. Wir haben diese Perspektive, dass wir vor ihm stehen werden, dass das hier und jetzt nicht alles ist. Und dass er mit uns ist und dass er ja auch über allem steht und dass eines Tages das, was uns jetzt sinnlos und fragwürdig und komisch vorkommt, dass es eines Tages alles Sinn machen wird. Und dass die Ungerechtigkeit dieser Welt in der ewigen Perspektive alles ausgeglichen sein wird. Aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Ja, lass uns lesen im Kapitel 1. Ja, Kapitel 8 in Vers 1, will ich sagen. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Die Weisheit des Menschen lässt sein Gesicht leuchten und die Härte seines Gesichts verändert sich. Abraham Lincoln hat mal gesagt, jeder Mensch ab 40 ist für sein eigenes Gesicht verantwortlich oder für sein eigenes Aussehen verantwortlich. Und da ist viel Wahres dran. Gesichtszüge, also gerade wenn man älter wird, gleichen sich ja wirklich ein Stück weit dem an, was in unserem Herzen ist und was in unseren Gedanken ist. Und manchen Leuten kann man fast so ansehen, dass sie verbittert sind. Und anderen wieder, die strahlen und diese Härte des Gesichts verändert sich, weil da ist Gnade in ihrem Herzen, weil sie Gnade erfahren und sie gnädig werden und von dieser Gnade Gottes überwältigt sind und vergeben können. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Das ist was wieder nur im Kontext von Beziehung mit Gott wirklich funktioniert. Denn wer kann schon wirklich von Herzen vergeben, wenn ihm schweres Unrecht angetan worden ist? Und das sind so Punkte, wo Menschen sehr real wirklich bitter werden in dieser Welt oder wo wirklich wieder sehr real Gott eingreift und übernatürlich wirkt in Herzen und im Leben und Menschen frei macht und stärkt zu vergeben und loszulassen. Und da ist diese Sanftheit da und dieses Gnädige Und das drückt sich dann auch im Gesicht der Menschen aus. Das ist es, Weisheit, Gottesfurcht, Beziehung mit ihm zu leben. Auch gnädig, ein weiser Mensch wird gnädig sein, glaube ich, vergeben sein. Ich sage dem Befehl des Königs gehorche, und zwar wegen des Eides Gottes. Die Fürsten damals, die Fürsten Israels, haben ein Eid geschworen auf den König, Eid auf Gott. Wir haben das heute noch bei Angelobung, ich weiß nicht, ob es noch so ist, war zumindest mal so, dass man wirklich die Hand auf die Bibel gelegt hat. Der amerikanische Präsident macht es zumindest noch und wird angelobt, im Prinzip im Angesicht Gottes. Fast so wie ein Eheversprechen, ne, was wir auch vor Gott ablegen. Und er sagt, dem Befehl des Königs gehorche, und zwar wegen des Eides Gottes. Gar nicht so sehr in erster Linie, wer er ist und weil er Macht hat und wenn du es nicht tust, dass es negative Konsequenzen für dich haben kann. Das wird er nachher auch sagen, auch deswegen ist es weise, auf den König zu hören. Aber vor allem wegen Gott, wegen deiner Verantwortung Gott gegenüber. Und das erinnert uns im Neuen Testament an Römerbrief 13, wo Gott auch sagt, dass die Regierung von Gott eingesetzt ist und seine Dienerin ist und deswegen auch das Schwert trägt, um die Guten zu belohnen, die Bösen zu bestrafen. Und Gott sagt uns dadurch Paulus, dass wir der Regierung untertan sein sollen, nicht nur, weil sie das Schwert trägt, sondern auch wegen unseres Gewissens. Wegen, weil es Gott ehrt, weil Gott Regierung eingesetzt hat. Selbst wenn es eine schlechte Regierung ist, eine gottlose Regierung, eine schlechte Regierung ist besser als Anarchie, besser als keine Regierung. Und eigentlich jede Autorität ist abgeleitete Autorität von Gott. Was wir heute sagen, wo in den Verfassungen steht, so und so, dieses Land ist ein souveräner Staat, das ist völliger Quatsch. Es gibt keinen souveränen Staat, es gibt keine souveränen Menschen. Es gibt einen Souverän und das ist Gott. Er ist der König, der regiert und herrscht. Aber es gibt abgeleitete Autorität. Gott setzt Menschen ein, Gott setzt Regierung ein, Gott setzt Gemeindeleitung ein, Gott setzt Eheordnung ein. All diese verschiedenen Bereiche unseres Lebens. Aber all diese Autorität eines Ehemannes oder Vaters als Priester der Familie oder von Ältesten in der Gemeinde oder von Regierenden in der Gesellschaft, das ist alles nur abgeleitete Autorität. Deswegen dürfen wir leider nie stolz werden. Wir müssen demütig bleiben. Hier eine Riesenverantwortung hier von Gott, ein Stück weit Autorität anvertraut bekommen zu haben. Und mit Autorität kommt auch immer Verantwortung. Und auch das Wissen, Gott setzt die Regierenden ein und er setzt sie wieder ab. Und er hält uns verantwortlich. Das heißt, dass die Ältesten sogar ein schweres Gericht erwarten, besonders die, die in der Lehre tätig sind. Und das sind alles ernüchternde Dinge. Aber wenn alle Leiter und Regierenden dieser Welt mit diesem Verständnis an die Sache rangehen würden, dass sie hier was von Gott anvertraut haben, für das sie Rechenschaft ablegen müssen, und dass sie nicht für sich selbst da sind oder die Leute für sie, sondern dass wir Diener sind, Diener der Gemeinde oder Diener des Volkes, wie wunderbar wäre das? Wie anders würden die Dinge aussehen? Aber auch wir wollen ein gehorsames Herz haben. Ehre, wem Ehre gebührt. Betet für die Könige, betet für die, die regieren. Die Leidenschaft ausüben. Und wir auch achten, weil wir Gott achten. sondern es ist eine wunderbare Ausgewogenheit. Natürlich, wenn ein Regierender oder ein Leiter etwas von uns verlangt, was gegen Gott ist, gegen Gottes Wort, dann dürfen wir ganz frei mit den Aposteln sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott ist souverän. Nicht irgendeine Regierung oder irgendein Leiter oder irgendein Ehemann. Gott ist souverän. Und wir haben nur Autorität, wenn wir unter seiner Autorität sind. Wenn wir das verlassen und außerhalb von Gottes Rahmen gehen und was tun wollen, was Gott nicht gefällt, dann muss kein Mensch uns nachfolgen. Aber es gab die Zeit der absolutistischen Könige und der absolutistischen Herrscher. Ne? Ludwig der was 16., 14., der gesagt hat, 14. glaube ich, gell, das Gesetz bin ich. Es gab einen schottischen Theologen, Samuel Rutherford hieß der, und der hat im Kontrast zu diesen absolutistischen Herrschern, die es damals gab, ein Schriftstück verfasst mit dem Titel Lex Rex. Also das Gesetz ist König. Nicht der König ist das Gesetz, sondern das Gesetz ist König, und er hat Gottes Gesetz, ja, das Wort Gottes gemeint. Gemeint auch, der König steht unter dem Wort Gottes. Und das ist die Wahrheit. Gott ist der einzige Souverän. Aber wir wollen auf der anderen Seite auch Leidenschaft und Könige, Regierung, würde man heute sagen, achten, weil wir Gott achten. Das ist das Erste und das Wichtigste. Aber dann sagt er auch so ganz praktisch, übereile dich nicht, von ihm wegzugehen, lass dich nicht auf eine böse Sache ein. Ja, der tut ja doch alles, was er will. Auch deswegen, der König ist mächtig. Der sitzt auf dem längeren Ast, der ist stärker als du. Also auch deswegen ist es weise, sich nicht anzulegen. Denn das Königswort ist mächtig. Und wer will zu ihm sagen, was tust du da? Und damals, es war wirklich absolutistisch, ne? Könige, Regierung wurde damals nicht gewählt. Das wurde weiter vererbt, und ja, ob uns der gefallen hat oder nicht, der war der König. Und manche von denen, auch in der Geschichte Israels, haben getan, was sie wollten. Und warst schnell mal einen Kopf kürzer, wenn du rebelliert hast dagegen. Gibt natürlich für uns aus der Sicht, ja, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt einen Punkt, wo wir sagen können, ja, wir leisten zivilen Ungehorsam, weil es gegen Gottes Wort ist. Aber wir müssen auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen dann. Ne? Das kann sehr kostspielig sein. Und deswegen denke ich so, der allgemeine Rat, auch deswegen, wenn es jetzt nicht um was wirklich, wirklich ganz, ganz Wichtiges geht, um was in Gottes Sinn ist, um Gottes Reich, um richtig oder falsch, um Sünde oder Gerechtigkeit, dann leg dich nicht an mit dem König. Wer das Gebot hält, weiß um keine böse Sache. Und das Herz eines Weisen kennt die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Denn für jede Sache gibt es die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Alles zu seiner Zeit erinnert uns an das, was der Prediger schon gesagt hat. Für alles gibt es eine Zeit. Also ein gutes Gewissen vor Gott und den Menschen eigentlich. Und den richtigen Zeitpunkt erwischen. Dazu braucht man Weisheit, unterscheiden zu können. Nicht nur, was ist dran, sondern wann ist es dran. Nicht nur vielleicht, okay, ich sollte den König konfrontieren vielleicht, sondern wann ist da die richtige Gelegenheit, wann ist da der richtige Zeitpunkt. Propheten haben diese Weisheit gebraucht im Alten Testament. Da gab es Männer, die Gott berufen hat zu so einem Dienst. Ich glaube, keiner hat die beneidet. Denk an Elia, dem König Ahab entgegenzutreten, der kein Guter war und mit noch einer böseren Frau verheiratet war. braucht nur Gottes Weisheit. Oder Jeremia. Wollt ihr zu dem Gedankengang noch was dazu fügen? Habt ihr da noch was am Herzen?
Ich glaube, bevor man sich für was entscheidet, Günther, hilft bloß vorher beten und überlegen und nicht was Unüberlegtes schnell tun.
Ja.
Weißt du, das. Wenn du nämlich was Verkehrtes tust, dann quälst du dich sowieso in deinem Leben ab. Ne? Oder nur noch mal was Verkehrtes sagen oder eins kränken. Also mich belastet es sehr. Ne? Und darum sollte man erst überlegen oder beten und davor und dann erst reden.
Ja, erst den Herrn suchen. Das kann ich auch bestätigen. Also die Dinge in meinem Leben, die ich so schnell, nachzufragen gemacht habe, das waren dann oft die Dinge, wo man nachher sagt, okay, es hat mehr angerichtet, als es gebracht hat, oder das war einfach total verpuffte Energie, das war nicht wirklich dran. Also gerade bevor man große Schritte setzt in seinem Leben, ist gut, den Herrn zu suchen. Und dann im Vers 6, jetzt geht's los mit diesem ganzen Unverständnis von dem, was passiert in der Welt. Denn das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm, denn er weiß nicht, was werden wird, denn wer sollte ihm mitteilen, wie es werden wird? Also das Unglück und schwierige Umstände, schwierige Zeiten und wir wissen nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Und ich meine, wer kann das sagen? Gott kann es sagen, aber den haben wir ausgeklammert. Na, Perspektive unter der Sonne. Eieiei, was macht man in so Zeiten? Kein Mensch hat Gewalt über den Wind zurückzuhalten. Und niemand hat Gewalt über den Tag des Todes. Wie schwach wir Menschen eigentlich sind. Wir stellen uns gern hin und sagen, wir sind souverän, also gerade jetzt in diesem Kontext von diesen Königen gedacht. Aber in Wahrheit, wie vergänglich sind wir?
Ja.
Wie ein Windhauch. Sagt er, wie ein Blatt oder eine Pflanze. Ne? An einem Tag blüht sie, am nächsten Tag kommt der heiße Wind und sie verwelkt. Und gerade im Angesicht des Todes.
Gerade vom Tod sprichst, da ist ein ganz lieber, also auch ein Christ gestorben, ne? Am Samstag seine Frau hat angerufen, also die Tochter hat angerufen, aufs Band, also ich bin erschrocken, wusste nie, dass der krank ist oder wen, ist am Samstag gestorben. Dann sagte Susi noch zu mir, in seinen letzten Zügen, wo er noch konnte, hat er noch für seine Kinder und für seine Enkel gebetet.
Oh, wow. Ja, so möchte ich mal sterben,
ja,
ne?
Ich meine, er hat gewusst, dass er sterben muss, weil er ja Krebs hatte. Das ist ganz plötzlich offenbart worden. Ne? Und sie hat gesagt, und da hat er nur für seine Kinder und für die Enkel gebetet.
Ja, ich denke, manchmal kann es auch Gottes Gnade sein, wenn man wirklich weiß, es geht zu Ende und du kannst noch alles regeln. Und aber wer weiß, ne? Das ist hier die. Manchmal kann es sehr schnell gehen. Deswegen. Lebe jeden Tag, als wär's dein letzter, ist kein schlechter Rat. Also keiner hat Gewalt über den Tag des Todes.
Nein.
Wir Menschen sind nicht so stark, wie wir denken. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Auch gibt es keine Entlassung im Krieg. Also wenn du mitten im Krieg bist, kannst du nicht sagen, hey, General, ich möchte gerne Urlaub haben jetzt, wo es an die Front gehen soll. Ich habe keinen Bock dazu. Das ist nicht mein Ding. Und die Ungeduldigkeit rettet nicht ihren Herrn. Wir sind oft sehr ungeduldig, aber das bringt uns nichts, weil wir ungeduldig werden, gibt uns nicht mehr Kontrolle über die Dinge. Also er sieht hier eigentlich so die Vergänglichkeit und die Schwäche des Menschen Und dies alles sah ich und richtete mein Herz auf alles Tun, das unter der Sonne getan wird zur Zeit, da der Mensch über den Menschen Gewalt hat zu seinem Unglück. Also er beobachtet hier die Könige, scheinbar auch ungerechte Könige, die Menschen tun einander Gewalt an und aber letztendlich ist auch dieser souveräne König scheinbar nicht wirklich so souverän, auch der wird sterben und der hat nicht so viel Gewalt, wie er sich einbildet. Deswegen hat Jesus gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib umbringen können und dann weiter nichts tun können, sondern fürchtet den, der, nachdem ihr gestorben seid, noch Macht hat, die Seele in die Hölle zu werfen. Den sollen wir fürchten, Gott sollen wir fürchten, nicht Menschen. Das Schlimmste, was die Menschen uns antun können, ist uns in Gottes Gegenwart befördern. Für uns Christen. Also, vor wem müssen wir Angst haben? Vor Gott zuallererst. Und ich glaube, das hat den Aposteln auch die Kraft gegeben und den Mut gegeben, zu sagen, okay, ihr habt uns zwar bedroht, wir sollen das Evangelium nicht verkündigen und wenn er es trotzdem tut, dann tut es Konsequenzen, aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott ist souverän, er ist der König, er sitzt auf dem Thron, wir müssen ihm gehorchen. Und? Egal, wenn er unseren Kopf kürzer macht, dann sind wir beim Herrn, aber wir müssen Gott nachfolgen. Waschen immer die Wäsche um die Zeit, ne? Ist perfekt getimt.
Das ist alles Frauengebet.
Ich denke auch an Schadrach, Meshach und Abednego im Buch Daniel, zu denen der König Nebukadnezar gesagt hat, hier beugt euch, werft euch nieder vor dem Götzenbild, was ich aufgerichtet habe, oder ihr landet im Feuerofen, ihr werdet hingerichtet. Und dann welcher Gott kann euch retten aus meiner Hand? Und sie haben geantwortet, ja, ob Gott uns retten wird oder nicht, das ist seine Sache. Auf jeden Fall seid ihr Kundkönig. Wir werden uns nicht vor deinem Standbild niederwerfen. Und dann ist ihnen Jesus begegnet in dem Feuer und er hat sie bewahrt. Aber ja, manchmal bewahrt Gott seine Kinder, anderes Mal holt er sie nach Hause und sagt, du guter und treuer Knecht, wenn sie ankennen. Ankommen zu seinen Märtyrern und auf jeden Fall diesen Mut, glaube ich, oder diese Sicht bringen wir nur auf, wenn wir die Prioritäten richtig haben und wenn wir Gott auf dem Thron sehen als ein Herrscher, ein Souverän. Und wie viel mehr sollten wir auf ihn hören, wenn Salomo hier schon sagt, es ist weise, auf den König zu hören. Vers 10, und so sah ich Ungerechte, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen, die aber das Rechte getan hatten, mussten vor der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Also die Gutes getan haben, die wurden vielleicht verbannt oder kaum sind sie weg, war es auch schon vergessen. Es bleibt nichts, wir stehen wirklich und er sagt, ach, das ist Nichtigkeit. Das ist so sinnlos alles, weil es scheinbar der Ungerechte oder der Gerechte hat keinen Vorteil vor den Ungerechten. Weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Denn ein Sünder tut 100-mal Böses und verlängert doch seine Tage. Also oft tritt das Gericht nicht gleich ein, Gott richtet nicht sofort, er ist barmherzig, er ist lang, mütig und manche Menschen interpretieren das so als Freibrief. Ja, wo ist denn Gott? Oder vielleicht sogar als Bestätigung. Ja, wenn das nicht in Ordnung wäre, was ich tue, warum soll mich doch der Blitz treffen? Ne? Wenn Gott mich aufhalten will, wenn das nicht in Ordnung ist. Weil Gott gnädig ist, manche Menschen interpretieren das als Freibrief zu sündigen. Und sagt, darum ist das Herz der Menschen Kinder davon erfüllt, Böses zu tun. Oder vielleicht auch, weil die Gerichte so langsam schaffen. Ne? Manche warten ja jahrelang auf ihren Prozess und auf ein Urteil, verleitet die Leute, die bösen Leute noch dazu, weiter Böses zu tun. Aber ich habe auch erkannt, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, die sich vor seinem Angesicht fürchten. Doch nicht gut gehen wird es dem Ungerechten, und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor dem Angesicht Gottes nicht fürchtet. Da hat er wieder so einen Moment, wo er entweder klar sieht und sieht, wie es unter der Perspektive mit Gott, unter der ewigen Perspektive aussehen wird, oder vielleicht ist es auch einfach Wunschdenken in seinem Leben unter der Sonne. Gott wird einen Unterschied machen, wenn wir ewig denken. Es gibt etwas Nichtiges, das auf der Erde ist, also wieder diese Sinnlosigkeit. Das sind Gerechte, denen es nach dem Tun des Ungerechten ergeht, und das sind Ungerechte, denen es nach dem Tun des Gerechten ergeht. Und ich sage auch, das ist Nichtigkeit, also Ungerechte, die scheinbar davonkommen, Bankräuber, die nicht gefasst werden, und Gerechte, die misshandelt werden und vielleicht sogar ungerecht verurteilt werden, verleumdet werden. Und es ist alles so sinnlos. Also wenn es nur unter der Sonne ist, was ist der Sinn davon, gerecht oder gut zu leben? Es bringt ja nichts scheinbar. Oder es ist so sinnlos, sagt er. Es ist so eine Nichtigkeit. Auf der anderen Seite, wenn er Gott einbezieht, sagt er, es ist gut, gerecht zu sein. Und der Ungerechte wird nicht davon kommen. Und das ist die Perspektive, die wir haben. Ja. Ewig gesehen wird alles perfekt gerecht sein und ausgeglichen sein. Und es wird sich in der Ewigkeit keiner bei Gott beschweren und sagen, das war nicht gerecht, das war nicht fair. Du warst nicht fair. Also Nichtigkeit macht keinen Unterschied, ob wir gut leben oder schlecht leben, ob wir ungerecht oder gerecht leben. Es geht nicht gerecht zu in dieser Welt. Es ist unverständlich eigentlich. Und so im Angesicht all dieser Sinnlosigkeit und Nichtigkeit, sagt er dann im Vers 15, und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten über seine Mühen, die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Er sagt, das Einzige, was uns bleibt, so ein bisschen fatalistisch eigentlich die Sicht. Ich weiß nicht, ob er hier wirklich Gott einbezieht in sein Denken. Nur theoretisch. Gott hat irgendwie alles vorherbestimmt und die Dinge laufen, wie sie laufen. Ich denke, er hat vielleicht eher so gedacht. Und es macht alles keinen Sinn. Es macht alles keinen Unterschied, wie wir hier leben, ob wir gut leben oder böse leben. Und das Einzige, was uns bleibt, ist zu essen und zu trinken und uns an dem zu freuen, was wir gerade haben. Und ich würde sagen, aus unserer Perspektive ist das eine gute Sache. Wenn wir das genießen können, was wir haben, ein gutes Essen genießen können. Gutes Trinken. Freude an unseren Kindern, an den schönen Dingen, an dem Regenbogen, an dem Sonnenuntergang, an den Dingen, die Gott uns geschenkt hat. Und das kann uns begleiten, auch in den Mühen, die Tage unseres Lebens, wie es hier steht. Und das hilft ein Stück weit oder tröstet ein Stück weit, auch über die Dinge, die wir nicht verstehen. Und es sind ja diese Dinge. Ne? Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Im Überfluss, aber auch wenn ich Mangel habe. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Und
das ist wichtig.
Gott sagt uns, freut euch. Seid dankbar in allen Dingen. Da ist eine Lebenshaltung drin, eine Lebensphilosophie der Dankbarkeit, der Zufriedenheit, der Freude. Trotz allem. Aber wir dürfen auch die Sicht haben, dass nicht alles sinnlos ist. Selbst wenn es uns sinnlos erscheint, dass es in der Ewigkeit Sinn machen wird. Und das gibt uns wieder eine doppelte Freude dann. Und mehr als nur, wir ertragen das, was gerade da ist, und wir essen und trinken, weil irgendwann sterben wir und dann ist eh alles vorbei und es gibt nichts Besseres als das. Wir wissen, das Beste kommt noch. Als ich mein Herz darauf richtete, Weisheit zu erkennen und das Treiben zu besehen, das auf Erden geschieht, denn weder bei Tag noch bei Nacht sieht man Schlaf mit seinen Augen, also man macht sich Sorgen, all diese Dinge, Umstände, die wir nicht verstehen, die wir nicht ergründen können. Da sah ich am Ganzen das Werk des Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, was unter der Sonne geschieht. Wie sehr sich der Mensch auch abmüht, es zu erforschen, so ergründet er es nicht. Und selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen, er kann es doch nicht ergründen. Also darum geht es in diesem Abschnitt. Wir können nicht alles verstehen. Zuerst hat er gesagt, wir haben nicht alles im Griff. Wir sind schwach, angesichts des Todes sowieso. Und dann sagt er, wir können auch gar nicht verstehen, selbst wenn wir weise sind, wir können nicht alles verstehen. Und wenn du in der Perspektive, wenn du in der Situation nicht Gott hast, dann ist es wirklich ziemlich trostlos und deprimierend.
Du bist verloren, ja.
Ich bin schwach, ich bin ausgeliefert, ich habe nicht die Kontrolle und ich kann es auch nicht verstehen, was passiert. Und dann stirb und alles ist vorbei. Hey, das ist eine trostlose Lebensperspektive. Wenn ich sagen kann, ich habe nicht alles im Griff, aber ich kenne den, der alles im Griff hat. Ich verstehe nicht alles, aber ich kenne den, der alles versteht. Und ich weiß, dass er mich liebt und dass er es gut meint und dass er mir verheißt, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird, weil ich ihn lieb habe. Und dass ich in die Ewigkeit gehe und da gibt es Belohnung und Bestrafung und alles wird fair und gerecht sein, das ist eine ganz andere Perspektive. Als die Perspektive unter der Sonne. Denn das alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar, um dies alles zu prüfen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Taten in der Hand Gottes sind. Sei es Liebe, sei es Hass, nichts davon erkennt der Mensch. Wir können nicht die Dinge voll verstehen. Alles beide liegt vor ihrer Zeit. Also in der Ewigkeit eigentlich. Na, Gott hat Dinge vorherbestimmt, Gott hat die Kontrolle, Gott führt seinen Plan aus. Und die Gerechten und die Weisen und ihre Taten sind in der Hand Gottes ganz besonders. Auch ewig gesehen. Wir werden von ihm belohnt werden oder verantwortlich gehalten werden. Alles beides wie bei allen Menschen. Und jetzt geht er wieder zurück hier in diese Perspektive unter der Sonne, diese Ungerechtigkeit eigentlich und Sinnlosigkeit. Ein Geschick ist für den Gerechten und für den Ungerechten bestimmt, für den Guten und den Reinen und den Unreinen und für den, der opfert, also der Gott treu ist, der Gott hingegeben ist und für den, der nicht opfert. Im Neuen Testament würde man sagen, für den, der auf Jesus vertraut und für den, der nicht auf Jesus vertraut. Wie der Gute ist, so der Sünder, der schwört, wie der den Eid scheut. Das macht alles keinen Unterschied. Ist alles egal. Das ist ein Übel in allem, was unter der Sonne geschieht, dass einerlei Geschick allen zuteil wird. Alle werden sterben. Und wenn es dann Schluss ist, und das ist es, und es war wirklich egal, ob du Hitler warst oder Mutter Teresa, ob du gut gelebt hast oder böse gelebt hast, dann ist es frustrierend, ist es sinnlos. Wozu gut sein, wozu mich anstrengen, wozu irgendwas tun, wenn es am Ende eh egal ist und keinen Unterschied macht. Übel ist das, sagt der Salomo, dass einerlei Geschick allen zuteil wird. Wenn das die Perspektive ist, wir sterben und es ist vorbei. Und es gibt keine Rechenschaft, es gibt keinen Ausgleich in der Ewigkeit. Das ist wirklich übel. Das ist fast unerträglich. Und Philosophen, die da wirklich drüber nachgedacht haben, sind in Verzweiflung geendet. Die diese Sicht hatten, ja, es gibt nichts, es ist alles vorbei und es ist alles sinnlos. Und Menschen, die das wirklich zu Ende denken, treibt es in die Verzweiflung. Auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Irrsinn ist in ihren Herzen während ihres Lebens und danach geht es zu den Toten. Ja, wer noch all den Lebenden zugesellt ist, für den gibt es Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Bildsprache wahrscheinlich besser ein lebendiger Knecht als ein toter König. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Wie trostreich ist das? Die Toten aber wissen gar nichts. Also sagt, besser zu wissen, dass ich sterben werde, als gar nichts zu wissen. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Die Menschen werden schnell vergessen. Auch ihr Lieben, auch ihr Hassen, auch ihr Eifern ist längst verloren gegangen. Also es macht alles keinen Unterschied. Ob du geliebt hast, ob du gehasst hast, ob du eifrig warst oder nicht. Ist alles sinnlos. Und sie haben ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Es ist vergessen, es ist vorbei. Es bleibt am Ende nichts von dir zurück. Chuck Swindoll hat mal gesagt, wenn du wissen willst, wie wichtig du bist, also in diesem Kontext hat er geredet auch von was bleibt, wenn wir, wie vergänglich wir sind, er hat gesagt, wenn du wissen willst, wie wichtig du bist, oder dann steck deinen Finger in ein Glas Wasser und zieh ihn wieder raus und sieh, wie lange sich das daran erinnert. Und es ist wahr. Wer weiß denn schon noch, wer die Pyramiden gebaut hat? Leute, die sich Denkmäler setzen wollten. Ja. Niemand mehr. Oder wer Gutes getan hat. Ich meine, ein paar Glaubenshelden, ein paar Leute kennen wir, wo wir sagen, wow, das waren uns echt Vorbilder. Aber die vielen Kleinen, die täglich Gutes tun, die Heiligen, wer kennt die noch? Gott kennt sie, das ist cool. Er kennt alles, was er tut. Und ich bin lieber bei ihm bekannt als bei den Menschen. Aber wenn du die Perspektive nicht hast und deine ganze Hoffnung ist, es ist eh sinnlos und du stirbst, aber hoffentlich erinnern sich zumindest irgendwelche Menschen an dich. Wer schafft es schon? Es gibt ein paar, die es schaffen. Mozart oder so, Genies, ne? Die sich die Nachwelt erinnert und die sagen, wow, da war ein Genie unter uns. Oder vielleicht ein Bill Gates oder irgendjemand, Alfred Nobel, der den Nobelpreis gestiftet hat, solche Leute, wo man halt noch zumindest ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte sich noch erinnert an sie, wer weiß, was in 1000 Jahren sein wird, ob da noch irgendwer an die denkt. Aber wie viele Leute schaffen das denn? Ganz geringer Prozentsatz. Für die meisten von uns heißt es, wir treten ab von dem Planeten und in ein paar Jahren, ein paar Generationen weiß nicht mal irgendwer, dass wir überhaupt gelebt haben. Ja. Und dann ist es frustrierend, wenn ich keine Perspektive habe, wenn alles egal war und alles umsonst war. Aber wenn ich wissen darf, ich bin bekannt bei Gott und das, was ich in seinem Namen Gutes hier tue, das wird in alle Ewigkeit bekannt sein und einen Unterschied machen und ich werde belohnt werden und es wird ihn ehren in alle Ewigkeit und es ist Herrlichkeit. Hey, das ist eine Perspektive. Dann sagt er wieder, geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun, vielleicht auch wieder Wunschgedenken, Wunschdenken in seinem Denken. Aber aus der ewigen Perspektive können wir das wirklich wissen, wenn wir Gutes tun, wenn wir für Gott leben, wenn wir wissen, er hat Wohlgefallen an uns. Und wann hat Gott Wohlgefallen? Wenn wir auf Jesus vertrauen, wenn wir mit ihm leben. Dann können wir wirklich unser Brot mit Freude essen und trinken und den Wein mit frohem Herzen, guten Gewissen vor Gott leben und den Menschen. Hey, dann kann ich eigentlich all die Dinge genießen. Wenn ich mit schlechtem Gewissen rumrenne und mit dieser deprimierenden Sicht, es ist alles egal und alles vorbei, dann weiß nicht, ob ich noch Freude haben könnte an dem Essen, zu sagen, es ist zwar alles sinnlos, aber das Gericht schmeckt jetzt gerade gut oder der Wein schmeckt richtig gut. Weiß nicht, ob mich das dann rausreißen würde und ob es das dann wirklich bringen würde. Und wir sagen würden, ja, jetzt bin ich wieder wirklich voll aufgebaut, weil ich was Gutes gegessen habe. Wahrscheinlich ist es eher so, dass die Leute aufhören zu essen, weil sie total deprimiert sind. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Also schöne gewaschene Klamotten und gesalbt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil am Leben und an deine Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft, denn es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit im Scheol, im Totenreich, in den du gehst. Also tu, was du tun kannst, denn irgendwann kannst du nichts mehr tun. Und im Prinzip das, was er schon gesagt hat, genieß das, was du hast, deine Klamotten, deine Frau, das Essen, weil es ist das einzige Gute, was es gibt. Das einzige, woran du Freude haben kannst unter der Sonne. Das ist dein Anteil am Leben. Das ist ein Anteil für das, wofür du dich abmühst. Deprimierend, oder?
Ja.
Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, oh Mann, wie kann man so leben? Und ich könnte so nicht leben. Mich hat das wirklich, solche ähnliche Gedanken haben mich zu Jesus getrieben. Wie kannst du leben mit einer irdischen Perspektive? Müh dich ab, ja, und freu dich an deiner Frau hoffentlich. Aber was, wenn ihr Stress habt daheim? Was dann? Zahlt sich's dann noch aus, sich abzumühen? Oder steigst du dann aus und lebst als Penner auf der Straße, weil eh alles sinnlos ist und alles nur eine Quälerei ist? Wozu arbeiten? Sterben doch sowieso. Das ist so die Perspektive, die er herbringt. Ich meine, schön, wenn du was Gutes zu essen hast und dich erfreuen kannst an deiner Frau, aber was, wenn nicht? Dann bleibt dir überhaupt nichts mehr. Keine Motivation eigentlich, was zu vollbringen oder was zu tun. Und ich meine, Leute leben wirklich so, unterhalte ich mit Pennern auf der Straße. Es ist wirklich so, die leben so dahin und dann irgendwann zerbricht die Ehe oder zerbricht die Familie und sie kommen an den Punkt, wo sie sagen, das bringt's alles nicht, wozu?
Schlimm, ja.
Ich fange an zu saufen. Das Einzige, was mir bleibt, ich habe sonst nichts mehr, woran ich mich freuen kann, dann betäube ich mich wenigstens und wenn ich sterbe, ist auch egal, dann ist wenigstens rum. Es ist total traurig, wir sollten weinen für diese Leute eigentlich, aber so viele Menschen leben mit dieser Perspektive. Auf der anderen Seite, wenn ich Gott kenne und eine ewige Perspektive habe, dann kann ich wirklich die Dinge genießen. Und ich glaube, für uns wirklich eine Einladung auch, genieß deinen Partner. Genieß es, wenn du schöne Klamotten hast. Genieß, wenn du was Gutes zu essen hast. Und wenn ich Gott habe, dann hat das auch alles seinen Platz und ich kann es genießen. Aber selbst wenn es nicht da ist und ich mal nichts zu essen habe oder wir uns nur, weiß nicht, Reis leisten können und es nicht so toll ist oder ja, wenn wir Stress haben daheim, ich meine, welche Ehe ist immer perfekt und es ist immer nur happy und alles gut und schön und Freude, was wenn Konflikte da sind, dann kannst du trotzdem sagen, aus der ewigen Perspektive, es macht einen Unterschied, ob ich mich abmühe für meine Ehe zum Beispiel oder für meine Familie. Es macht einen Sinn, dafür zu kämpfen, weil das drückt was aus, der Liebe Christi zu seiner Gemeinde, und es macht einen Unterschied in der Ewigkeit, ja, ob wir zusammenbleiben oder nicht, und es ist einfach wert, für ewige Dinge ist es wert zu kämpfen. Für vergängliche, irdische Dinge ist es nicht wert zu kämpfen, oder zumindest nur ein Stück weit, bis es dir zu viel wird und deine Kraft übersteigt, und dann sagst du, ja, pff, was soll's. Und das ist nicht theoretisch, wovon er hier schreibt, das können wir beobachten, das passiert jeden Tag in unserem Land, dass Menschen aussteigen, dass sie ihre Ehe hinschmeißen, dass sie einfach in dieser Sinnlosigkeit des Lebens untergehen, ohne Hoffnung, ohne Kraft, keine Kraft des Heiligen Geistes in schwierigen Zeiten. Man versetzt euch da rein, wir sind schon so lange Christen, manchmal glaube ich, können wir das gar nicht mehr richtig, wir können uns gar nicht mehr so richtig erinnern oder reinversetzen in die, wie es mal, also mir geht es so, dass man oft wirklich vergisst und es dann selbstverständlich nimmt, was man hat und sich vielleicht gar nicht mehr so dran freut, wie wir eigentlich sollten, weil uns die Perspektive fehlt, wie sehr wir gesegnet sind in Christus. Und wie sehr wir gesegnet sind mit unseren Partnern, dass wir nicht allein sein müssen. Und unseren Kindern. Und wir nehmen es selbstverständlich. Und wir schätzen es nicht mehr. Und wir sind wahrscheinlich nicht so gut zu ihnen, wie wir sein könnten und sein sollten. Weil wir uns nicht dran freuen. Weil wir dieses... Aber es geht mit allen Dingen so, ja. Wir feiern Abendmahl. Es kann oft so selbstverständlich werden, dass Jesus uns gerettet hat. Und ja, Jesus ging für uns ans Kreuz und irgendwie, ja, ist halt so, das ist so normal und es juckt mich nicht mehr so. Wir sollten jeden Tag aufstehen und jubeln und so durch den Tag gehen, weil ich bin gerettet und ich gehe in den Himmel. Halleluja! Amen! Aber ist das wirklich Realität in unserem Leben? Ich bin Morgenmuffel, für mich ist es nicht so. Aber wenn wir es wirklich... So wie das Volk Israel, ne, die befreit wurden, die erlöst wurden aus der Sklaverei, und dann sind sie unterwegs und fangen an zu murren über alle möglichen Dinge. Ah, das Manna, was du versorgt hast, Gott, und das passt uns nicht. Und, ne, wir haben mal wieder zurück bei dem Knoblauch und den Zwiebeln und haben vergessen, dass sie Sklaven waren und unterjocht waren und freuen sich nicht an der Versorgung Gottes. Und wir können so leicht in dieses Denken reinkommen. Ja. Ach, was denn? Mein Auto ist nicht mehr schön genug und der Nachbar hat ein größeres und meine Frau war mal jünger und hübscher und Gemeinderäume oder was immer es ist. Wir kommen so schnell in dieses Murren rein und leben nicht aus der Freude. Freude an unserer Errettung. Und Mann, wir brauchen das, wir müssen uns immer wieder, deswegen feiern wir Abendmahl, und es ist wichtig, dass wir das oft tun, dass wir uns zurückerinnern und vergegenwärtigen, was wirklich Sache ist, aus der ewigen Perspektive. Wollt ihr was da? Jetzt habe ich viel Gerede, okay. Wo mir geht ja gerade das Herz über, oder auch für mich selbst, ich predige dazu mir selber eigentlich. Ja, weil es mich selber betrifft. Ferner sah ich unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Lauf gewinnen und nicht die Helden den Krieg. Vers 11. Und auch nicht die Weisen das Brot und auch nicht die Verständigen den Reichtum und auch nicht die Kenntnisreichen die Beliebtheit, sondern Zeit und Geschick trifft sie alle. Leben unter der Sonne, Leben auf der Erde ist oft verrückt. Ne? Es läuft oft nicht so, wie es laufen sollte, dass die Weisen wirklich zum König gewählt werden oder zum Präsidenten oder zum Kanzler. Oft sind es Leute, wo wir uns denken, oh, lieber Mann. Die schnellen Gewinner nicht den Lauf, die Helden nicht den Krieg, es geht nicht immer fair zu. Zeit und Geschick trifft sie alle, also diese endliche Perspektive. Wenn wir sterben, ist es vorbei, es ist eigentlich. Geht nicht fair zu in dieser Welt. Denn auch kennt der Mensch seine Zeit nicht. Also wir kennen unsere Zeit nicht, wir verstehen. Er ist auch nicht. Unsere Zeit, unsere Endlichkeit, wir kennen die Stunde unseres Todes nicht. Wie die Fische, die gefangen werden in verderblichem Netz und wie die Vögel, die in der Falle gefangen werden, wie sie werden, die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks. Das ist doch nicht deutsch, oder?
Nein.
Das steht bei mir aber so.
Ja, können wir auch langsamer, vielleicht verstehen wir es dann besser.
Ist umgekehrt, sie werden... Wie werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn es plötzlich über sie fällt?
Zur Zeit des Unglücks?
Also das läuft so dahin. Wir verstehen es nicht. Es ist nicht alles fair. Die Schnellen gewinnen nicht. Die Helden gewinnen nicht. Die Verständigen sind nicht die Reichen. Oft die Weisen sind nicht die Beliebtesten, das wissen wir auch, das hat Jesus uns schon verheißen, dass wir nicht immer beliebt sein werden, wenn wir ihm nachfolgen. Und Zeit und Geschick trifft sie alle, also letztendlich der Tod, aber auch Missgeschicke in der Zeit. So wie Fische, die plötzlich gefallen fangen werden, plötzlich kommt ein Unglück und es fällt auf sie und es macht überhaupt keinen Sinn. Und du sagst, oh, warum passiert mir das oder warum passiert ihm das? Er war doch so ein gottesfürchtiger Mensch oder der war doch so gut und auch dieses sah ich als Weisheit unter der Sonne und es kam mir groß vor. Es war eine kleine Stadt und wenige Männer waren darin. Gegen die kam ein großer König, umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Also da kämpfen jetzt die großen Könige. Aber es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit hätte retten können, aber kein Mensch dachte an den armen Mann. Da sagte ich mir, Weisheit ist besser als Stärke. Das stimmt, aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Worte der Weisen in Ruhe gehört sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter den Toren. Weisheit ist besser als Kriegsgerät, aber ein Sünder verdirbt viel Gutes. Weisheit ist an und für sich schon gut und hat eigentlich einen Vorteil. Ja. Aber ein Sünder kann schon alles verderben. Da ist vielleicht ein weiser Mann in der Stadt, der ist zwar arm, keiner nimmt ihn wahr.
Wird nicht beachtet.
Und ein stolzer König von seiner kleinen Stadt, der so hochmütig ist, um den Weisen zu hören, und ein Sünder verdirbt alles. Das macht alles keinen Sinn. Und so ist das Leben unter der Sonne. Alles sinnlos, alles kein Vorteil, selbst wenn eigentlich Weisheit besser ist als Torheit, aber oft bringt dir auch das nichts und im Ende ist alles egal und du lebst wie so ein Fisch. Also so stelle ich mir das vor, das Leben unter der Sonne, wie ein Fisch, der unter dem Wasser lebt und der so seine ganz begrenzte Welt kennt und manchen Fische, die heilen oder übermannen Unheil, die werden gefischt und plötzlich ist das Leben vorbei und du bist rausgerissen und der Tod reißt dich weg und es ist alles irgendwie sinnlos und macht alles keinen Unterschied und der schwimmt so dahin unter dem Wasser und sieht überhaupt nicht die Welt, die da draußen ist, dass es noch so viel mehr ist. Er kennt die Sonne vielleicht gar nicht und das Vögel zwitschern und die Bäume und die wunderbaren Dinge, die es da draußen gibt. Und so stelle ich mir einen Menschen vor, der nur unter dieser Sonne wohnt, der nur im Hier und Jetzt wohnt, mit einer irdischen Perspektive, der die Ewigkeit ausklammert. Der legt eigentlich so eine Decke hier über seinem ganzen Dasein und er verpasst eigentlich das Schönste und das Beste. Ja. Ich fand dieses Kapitel sehr deprimierend eigentlich, so zu lesen. Und diese Sicht, aber auf der anderen Seite hat es mich ermutigt und ja, mir eine Freude gegeben eigentlich an dem, was wir haben. Mir wieder neu bewusst gemacht hat. Hat mir wieder neu bewusst gemacht.
Kommt man besser zur Besinnung, ne? Da kommt man dann zur Besinnung, wenn man das liest, ne?
Ja, wie wunderbar es ist, diesen Sinn, den Jesus uns gegeben hat und selbst in den Zeiten, wo wir es nicht verstehen, dass wir ihn kennen dürfen und dass wir eine Perspektive haben dürfen über das Hier und Jetzt raus. Wo es einmal fair sein wird und alles richtig sein wird und es wirklich einen Unterschied gemacht hat, wie ich hier gelebt habe. Und aus dem heraus kann ich, glaube ich, auch wieder mehr genießen. Auch zu wissen, dass Gott die Dinge in der Hand hat, die ich nicht in der Hand habe. Er hat sie in der Hand. Und er versteht das, was ich nicht verstehe. Und das nimmt man wieder sehr viele Lasten ab eigentlich. Wenn ich das wirklich leben kann. Irgendwie verstehen kann. Wie Jesus gesagt hat, sorgt euch nicht um das Morgen. Morgiger Tag hat genug Sorgen. Ihr könnt ja nicht mal irgendwie eure Haare nachwachsen lassen oder irgendwie... Ihr seid schwach. Aber Gott wird für euch sorgen, sagt er eigentlich. Sucht zuerst Gott und sein Reich, von ihm beherrscht zu werden, für ihn zu leben. Und dann wird er hinzufügen. Und wenn ich die Dinge in seiner Hand lassen kann und einfach mein Bestes gebe, den Rest in seiner Hand lasse, ist es ein gutes Leben. Ich darf wissen, es macht Sinn.
Manchmal ist es trotzdem schwer. Ne? Man nimmt sich's vor, aber des Öfteren sitzt man ja da und ne? Anstatt dass du alles abgibst, oder, ne?
Ja.
Aber das geht nicht immer.
Ja, mir fällt es auch nicht immer leicht.
Das geht nicht immer.
Aber die Zeiten, wo es gelingt, sind eigentlich gut.
Ja.
Und ist ja wirklich so, wie viel haben wir schon in unserer Hand? Die Dinge, worüber wir uns Sorgen machen,
genau.
Sag mal 90%, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich mir Sorgen mache oder nicht.
Eben.
Entweder trifft so oder so ein, weil ich kann es nicht ändern.
Genau. Aber
oder
bevor,
ich bin zu schwach, es trifft Christ, nicht ein.
Bevor du Christ warst, hast du gar nicht so weit gedacht, Günther, weißt? Wenn ich überlege, wie wir jung waren, was haben wir geschafft und haben überhaupt keine Zeit gehabt für nichts. Aber was ist das alles gewesen? Ne? Du hast von Gott gar nicht irgendwas, hast nichts gewusst. Na gut, Gott, nicht, aber...
Ja. Ne? Und ich meine, schaffen ist ja schon gut, aber es macht für mich einen riesen Unterschied aus, für wen schaffe ich, ne? Oder wozu?
Ja,
das war halt, wo ich mich bekehrt habe, das war wirklich so in meinem Kopf drin, wo ich hier davor war, die Schule abzuschließen und wie geht's weiter und wirklich so dieses Denken, macht es Sinn, mich anzustrengen, ja? Macht es Sinn, weil das ja eine Ewigkeit ist in unserem Herzen, wir wollen ja eigentlich schon... Ist ja in uns drin, dass wir Großes vollbringen wollen und dass wir was schaffen. Und aber wenn am Ende du stirbst und es ist alles egal und es macht keinen Unterschied, dann wozu? Wozu das Ganze? Ich glaube, ich wäre vielleicht wirklich so ein Aussteiger geworden, der irgendwo auf einer Insel und sagt, pff, wozu mich anstrengen? Es ist doch eh sinnlos. Was soll das Ganze? Ich weiß nicht. Oder ich wäre ein totaler Egoist, Götzendiener gewesen, der halt, so wie es da steht, isst und trinkt und schafft er hier ein schönes Leben, soweit es geht, auf Kosten von anderen, ist er egal, am Ende ist eh alles egal, das ist alles, was dir bleibt. Ist da irgendwas, aber das Problem ist, haben wir letztes Mal gesehen, na, dieser Reichtum und alles, das bringt auch nichts, weil das nimmt dich nur gefangen und wann bist du zufrieden? Ja, immer ein bisschen mehr. Und das führt auch nicht ans Ziel. Und das sind wirklich so, das hat mich zu Christus getrieben, dieses Denken. Als junger Mensch, ich konnte es nicht aushalten, mit dieser Sinnlosigkeit, ein sinnloses Leben zu leben. Das schien mir nicht attraktiv. Also ich kann Leute verstehen, die sich mit Drogen zupumpen oder die sich das Leben nehmen, weil wenn alles sinnlos ist, das ist schwer zu ertragen. Und das mich erfüllt es wirklich mit Freude, dass ich einen Sinn habe. Und dass es einen Unterschied macht und das nicht umsonst ist. Aber ich wiederhole mich.
Nein, das ist
aber
gut.
Mein Herz ist voll davon.
Nein, das stimmt.
Redet ihr mal, habt ihr noch was, was euch angesprochen hat?
Du hast die Worte angesprochen, die wir denken. Gell?
Ich denke, dann machen wir hier Schluss. Es geht eigentlich immer weiter hier mit diesem selben Gedanken, aber lass uns beten. Machen wir das nächste Kapitel. Nächstes Mal. Vater, ich möchte Danke sagen, dass du uns Sinn gebracht hast. Ich meine, du bist der Sinn. Deswegen haben wir Sinn, weil du der Sinn bist. Wir sind auf dich hingeschaffen. Und ohne dich sind wir wirklich wie Fische außerhalb des Wassers oder Fische ohne Perspektive. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gerettet hast. Es ist deine Gnade. Und ich bitte dich, Herr, lass uns das nie vergessen. Lass uns das nie selbstverständlich nehmen. Schenk uns diese Freude an unsere Erlösung und die Freude an all den anderen Segnungen, die du uns gebracht hast in unserem Leben, dass wir im besten Sinn des Wortes Genießer werden von dir, Beziehung, die wir mit dir haben können und auch von unserem Partner, von unseren Kindern, von dem Essen, was du uns geschenkt hast, all diesen guten Dingen, die du in unser Leben gebracht hast und dass wir alles geben und arbeiten und unser Bestes geben für dich und zu deiner Ehre. Und danke, dass es alles Sinn macht und alles einen Unterschied macht, ewig gesehen und belohnt wird und dass wir wirklich mit dieser Perspektive leben dürfen. Und ich danke dir, dass das die wahre Perspektive ist, dass es nicht nur irgend so ein Psychogramm ist, den wir uns vormachen, damit wir das Unerträgliche irgendwie erträglicher machen, sondern dass das die absolute Wahrheit ist, die objektive Wahrheit ist und die Realität ist und dass du da bist und dass wir in die Ewigkeit gehen und dass es deswegen total Sinn macht, auch mit der Perspektive zu leben. Dafür danke ich dir in Jesu Namen.